ARD.
Die Bahn ist überfordert, und zwar nicht punktuell, sondern strukturell.
Wir sind nicht ganz auf Höhe gewesen. Unsere Verkehre bei der Europameisterschaft fuhren nicht rund.
A single train has been unsold.
Es gibt eigentlich außer wirklich reparieren und ausbauen eigentlich keine weiteren Ideen.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.
Deutschland ist eigentlich recht gut weggekommen bei dieser EM. Die Leistung der Nationalmannschaft hat viele begeistert, auch wenn es ja nur bis zum Viertelfinale gereicht
Immerhin,
hat.
Immerhin, also nach den letzten Turnieren.
Die deutschen Fans und einfach wir alle als Gastgeber haben auch viel gutes Feedback bekommen. Es war auch überwiegend friedlich, aber die Deutsche Bahn.
Da-dum.
Die hat jetzt nicht so performt und ich meine, es ist nichts Neues. Wir wussten das schon länger, dass bei der Deutschen Bahn eher nicht so viel läuft. Jetzt weiß es auch der Rest der Welt. Und die Diskussion darüber, wie sich das ändern ließe, die fährt ja gerade wieder hoch. Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Friedrich Merz, der hat am Wochenende im Sommerinterview im Ersten gesagt, die Bahn muss ihr Angebot verringern. Weniger Verbindung. Und er bekommt dafür Unterstützung aus einer Ecke, aus der man das nicht unbedingt vermuten würde, vom Fahrgastverband Pro Bahn.
Was meint denn Merz mit Angebot verringern genau? Weniger Züge, Strecken streichen? Funktioniert diese Gleichung weniger Züge gleich höhere Pünktlichkeit? Und warum werden jetzt auf einmal Bahnstrecken für die Sanierung über Monate komplett gesperrt? Darüber sprechen wir heute. Und weil das hier heute die allerletzte Folge der News Junkies in ihrer bisherigen Form ist, bekommt ihr im Anschluss auch noch ein paar Einblicke hinter die Kulissen. Wie entscheiden wir hier im RBB, welche Podcasts wir machen und welche nicht mehr? Und wie geht's hier auf diesem Kanal weiter?
Die letzte Folge heute mit uns beiden. Wir sind Gina Tonak und Bruno Dietl und heute ist Donnerstag, der 18. Juli. Internationale Schlagzeilen hat die Deutsche Bahn in den letzten Wochen gemacht. Die New York Times hat getitelt: Vergessen Sie alles, was Sie über deutsche Effizienz zu wissen glauben. Und die Sun aus England schreibt von Reisechaos und Albtraumzugfahrten.
Wir haben für euch mal eine kleine Auswahl zusammengestellt von England-Fans, die ihre Erfahrungen mit der Bahn dem Sender Deutsche Welle mitgeteilt haben. Unter anderem waren sie in Gelsenkirchen.
The atmosphere has been brilliant, but went to Gelsenkirchen the other day. Transport was a bit rubbish-like. It was very rubbish.
German efficiency is very disappointing.
We've been to every World Cup since 98, went to Qatar, and this has been the worst tournament in terms of organisation for a long time that I can remember.
An absolute nightmare.
Yeah.
Why has none of them been on time? Yeah, not a single train has been on time.
Ist das ein guter Akzent? Kein einziger Zug pünktlich. Das trifft natürlich absolut nicht auf alle Züge während der EM zu, aber es war teilweise wirklich krass. Da sind manche Fans nicht pünktlich zu den Spielen gekommen oder sogar gar nicht. Und das sind ja nun mal die Spiele, für die sie überhaupt erst nach Deutschland gereist sind.
Einigen Österreich-Fans ist das zum Beispiel passiert. Ein Kumpel von mir saß mit denen zusammen im ICE von München Richtung Berlin. Die haben dann ein kreatives Ventil gefunden, ihren Frust rauszulassen, sage ich mal.
Also Stimmung ist auf jeden Fall trotzdem noch da. Das niederländische Team, die Nationalmannschaft, die musste sogar einmal von der Bahn aufs Flugzeug umsteigen, unfreiwillig, weil es auf der Strecke einen Unfall mit einem Tier gab und sie erstmal nicht mehr weitergekommen ist, musste deswegen auch die Pressekonferenz ausfallen lassen. Und einmal gab es dann nach dem Spiel auch einfach keine Züge mehr zurück für die Niederländer zum Mannschaftsquartier in Wolfsburg. Und der Trainer hat am Ende auch gesagt: Leute, Deutschland wollte doch eine nachhaltige EM machen, aber umgesetzt bekommt ihr das irgendwie nicht. Und auch Turnierdirektor Philipp Lahm, der ist mal zu spät zu einem Spiel gekommen, der war nämlich auch immer mit der Bahn unterwegs.
Die Bahnsprecherin Bröker, die hat sich für dieses Chaos auch sehr reumütig entschuldigt.
Wir sind in der Tat nicht ganz auf Höhe gewesen. Unsere Verkehre bei der Europameisterschaft fuhren nicht rund. Aber was wir geschafft haben, wir haben so viel Bahn, wie es nur ging, auf die Schiene gebracht. Aber die Infrastruktur, die ist in Deutschland alt und in die Jahre gekommen und nicht zuverlässig. Und das war für uns auch eine Herausforderung. Und zum Dritten gab es auch noch im Juni, wir erinnern uns, das ein oder andere Unwetter in Deutschland, Hochwasser. Und so kam es, dass 400 unserer Züge jeden Tag von den ICEs an Dammbrüchen und überfluteten Strecken vorbei mussten. Und da kam eins zum anderen. Das war leider der Fall.
Auch Verkehrsminister Wissing hat in der Welt am Sonntag gesagt, mit der Ankündigung, während der EM täglich 10.000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung zu stellen, hat sich die Bahn übernommen.
Dass es Probleme gibt, das streiten also noch nicht mal die Verantwortlichen selbst ab. Nochmal zurück zu Juni, da hatte die Bahnsprecherin ja schon gesagt, viele Unwetter kamen auch noch zur EM dazu. Und dadurch waren im Juni die Züge so unpünktlich wie noch nie. Nur jeder zweite Fernverkehrszug ist pünktlich angekommen. Soweit also das Problem. Aber wie jetzt lösen?
Das Bahnchaos zur EM hat es sogar ins ARD-Sommerinterview mit dem Unionsvorsitzenden Friedrich Merz geschafft. Und der hat auch eine Antwort auf die Frage, wie die Bahn aus diesem Zustand rauskommt.
Vor allen Dingen müssen wir in der gegenwärtigen Situation aufhören, der Bahn immer zusätzliche Aufgaben, zusätzliche Verbindungen, zusätzliche Angebote aufzuerlegen. Das sind ja überwiegend dann auch politische Entscheidungen. Die Bahn muss ihr Angebot reduzieren, damit das reduzierte Angebot wieder zuverlässig erbracht werden kann. Die Bahn wird überfordert und überfordert sich im Augenblick selbst.
Das ist eine Forderung, die in den letzten Tagen ziemlich Welle gemacht hat. Die Bahn soll ihr Angebot runterfahren, Verbindungen und Züge streichen und dadurch besser und zuverlässiger werden, so sagt Merz das. Aber eigentlich waren sich doch alle einig, dass wir eine Verkehrswende brauchen mit mehr Bahn und mehr Zügen. Doppelt so viele Fahrgäste bis zum Jahr 2030. Das wollte sowohl die Vorgängerregierung als auch die jetzige. Der Kanzler hat in der ARD deswegen auch direkt zurückgeschossen und findet den Vorschlag von Merz absurd, sagt er.
Nachdem die CDU-CSU überwiegend die Verantwortung dafür haben, dass in den letzten Jahrzehnten zu wenig in die Infrastruktur der Schiene gesteckt worden ist und die Sanierung ausgeblieben ist, die notwendig ist, ist das natürlich eigentlich wie eine Verhöhnung derjenigen, die sich über die schlechte Qualität des Bahnangebotes ärgern.
Scholz spielte auf die Verkehrsminister an. Den hat nämlich von 2009 bis 2021 die Union gestellt. Seitdem ist es ja unter der Ampel Volker Wissing von der FDP.
Das Verkehrsministerium, das hat auch schon auf den Vorschlag von Friedrich Merz reagiert und hält nichts davon, weniger Züge fahren zu lassen. Volker Wissing nennt die Idee nicht lösungsorientiert. Grünen-Chef Nuripur, der ist absolut gegen die Streichung von Zügen. Er befürchtet dann eine Ausdünnung vor allem im ländlichen Raum und er sagt, das hätten die Leute dann nicht verdient. Was Friedrich Merz angeht und sein Hobbyverkehrsmittel, kann man ja sagen, dass der eine relativ gute Angriffsfläche für Konter auch bietet in dem Bereich. Der SPD-Fraktionsvize Detlef Müller, der hat dem Tagesspiegel gesagt, diese Idee mit dem Zügestreichen, das sei wohl nur aus der Vogelperspektive eines Privatflugzeugs denkbar.
In die Kerbe haut auch das Bündnis Bürgerbahn, eine Initiative gegen die Privatisierung der Deutschen Bahn. Die sagen, die Idee von Merz mit dem Zügestreichen, das sind ungebetene Stammtischvorschläge eines Privatflugzeugbesitzers und Vielfliegers. Und sie werfen Merz vor, die Bahn noch schlechter machen zu wollen. Die Idee von Merz sei ein Programm, um die Deutsche Bahn endgültig zu ruinieren.
Wir haben heute noch mit dem Fahrgastverband Pro Bahn telefoniert. Der hat da nämlich eine sehr überraschende Position. Der stellvertretende Vorsitzende Lukas Iffländer, der hat uns gesagt, dass sie sich in Teilen sogar Merz anschließen würden. Also der Fahrgastverband, der kann sich vorstellen, dass auf gewissen Strecken weniger Züge fahren, damit sich die Pünktlichkeit stabilisiert. Klingt vielleicht erstmal absurd, aber Lukas Iffländer hat auch sehr konkrete Beispiele genannt.
Es kann an einzelnen Korridoren, die heute wirklich überlastet sind, funktionieren. Das sind vor allem Korridore, wo wir in den letzten Jahren zusätzliche Leistungen draufgenommen haben, die damals schon strittig waren. Also ich sage mal, der Halbstundentakt von Berlin nach Hamburg, der wirklich auf Kante genäht ist, oder auch die neuen Sprinter zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin, die da wirklich auch den Nahverkehr stark in Bredouille gebracht haben, die sind dann teilweise auch einfach ein bisschen zu viel gewesen. Und da muss man dann diskutieren, ob man die damals hätte einführen dürfen oder ob man lieber auf Betriebsstabilität gegangen wäre.
Das komplett überlastete Netz an den Stellen entlasten, wo es klemmt, an den großen Knoten, das hat auch der ehemalige Bahnbeauftragte der Bundesregierung gesagt, Enak Ferlemann von der CDU. Allerdings, Berlin-Hamburg zum Beispiel ist eine der meistgenutzten Strecken. Wenn da jetzt seltener Züge fahren, wo sollen die Fahrgäste denn hin?
Grundsätzlich kann das natürlich erstmal teilweise durch längere Züge ausgeglichen werden. Und wenn wir einen stabileren Betrieb haben, dann fallen auch weniger Züge aus. Also wir haben ja heute auch relativ viele Zugausfälle. Wir haben Leute, die in komplett anderen Zügen sitzen, als sie eigentlich geplant haben, weil es eben fette Verspätungen gibt, weil wir nicht die Reserven im System haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es da gar nicht so heftig ist. Und man könnte das natürlich auch noch überall Alternativen anbieten, also indem man eben zusätzliche ICEs oder in den Cities, die nicht auf der Hauptstrecke fahren, anbietet.
Jetzt haben wir heute in der Recherche gelesen, dass der Fernverkehr nur 20% des Gesamtverkehrs auf dem deutschen Schienennetz ausmacht. Der Großteil sind Regional- und Güterzüge. Also warum soll man jetzt ausgerechnet im Fernverkehr über weniger Züge nachdenken? Lukas Iffländer von ProBahn erklärt das so.
Der Fernverkehr ist quasi der verspätetste von allen. Das heißt, der bringt die meisten Störungen rein, der wirft auch den Nahverkehr aus dem Takt und ganz häufig muss natürlich der Güterverkehr dann aufs Überholgleis, weil der verspätete ICE kommt. Tatsächlich ist der Fernverkehr da wirklich das große Problem und es ist eben nicht nur rein die Infrastruktur, wie es im Moment gerne dargestellt wird, gerade im Bereich der Korridorsanierungen, sondern beim Fernverkehr ist es auch Fahrzeug und sonstige Qualität, die da wirklich den Schaden aufs komplette deutsche Bahnnetz rausziehen.
zu voll, zu alt, zu kaputt. Das haben vermutlich schon viele so oder so ähnlich über die Bahn gesagt, aber in diesem Fall ist es ungewöhnlich, denn das Zitat kommt vom Bahnvorstand höchstpersönlich, Berthold Huber. Es würde mehr gefahren, als das Netz verkrafte. Die Alterung des Schienennetzes gehe schneller voran, als die Bahn mit Erneuerung ausgleichen könne. Und wegen gestiegener Kosten für die Erneuerung könne die Bahn auch mit dem Geld, das sie dafür vom Bund bekommt, weniger Kilometer sanieren als früher.
Dass die Bahn trotzdem ständig am Erneuern dran ist, das merkt ihr ja vermutlich auch, falls ihr häufiger mal Bahn fahrt. Viele Baustellen und dadurch auch viele Verspätungen. Aber sie will was ändern. Die probiert da jetzt ein neues Konzept aus. Die Generalsanierung. Also alles auf einmal statt Stück für Stück.
Die Konzeptidee ist, während sehr kurzer Zeit in einer Totalsperrung möglichst viel, idealerweise alles das, was notwendig ist für die nächsten Jahre, aufzubauen. Das heißt, das, was normalerweise über 7, 8, 10 Jahre verteilt gewesen wäre, jetzt in einer kurzen Zeit zu machen, in diesem Fall 5 Monaten.
Das war der Projektleiter für die Generalsanierung der sogenannten Riedbahn. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ist Montagabend losgegangen, direkt am Tag nach der Europameisterschaft. Die Riedbahn, das ist die Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim, die ist 40 Jahre alt und wird wirklich viel genutzt. Ein Bahnmitarbeiter hat das so erklärt.
Das Erste, was mir so durch den Kopf ging, war, oh Gott, wo sollen die ganzen Züge denn entlangfahren? Die Riedbahn ist für mich die Aorta des deutschen Streckennetzes. Das ist mit die belasteste Strecke in Deutschland. Da brummt so richtig.
Jetzt also 5 Monate Vollsperrung auf so einer wichtigen Strecke. Das ist schon hart. Die Fahrten dauern da im Fernverkehr jetzt ungefähr so eine halbe Stunde länger. In anderen Regionen, da könnte das noch schwieriger werden, hat Karl-Peter Naumann, der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, im RBB 24 Inforadio gesagt.
Die jetzige Generalsanierung zwischen Frankfurt und Mannheim ist relativ einfach, weil man eben auch genügend Umleitungsstrecken hat. Das sieht bei anderen Generalsanierungen deutlich schwieriger aus. Beispielsweise, wenn Sie Hamburg-Berlin, was ja jetzt auch ansteht, generalsanieren, dann gibt es eigentlich nur eine zum Teil eingleisige Umleitungsstrecke von Hamburg nach Berlin über Uelzen. Und das führt dann doch zu deutlichen Einschränkungen.
Ja, bei Hamburg-Berlin sagt die Bahn, dass die Fahrt etwa eine Dreiviertelstunde länger dauern wird. Da soll die Generalsanierung nächstes Jahr im August losgehen und dann sogar 9 Monate dauern. Aber die Frage ist ja immer, ist die Alternative besser? Also wenn man alles Stück für Stück, es wird dann unter rollendem Rad gesagt, saniert und es dann dafür viel länger dauert oder häufiger gemacht werden muss. Mit diesen Generalsanierungen kann die Bahn die Strecken dann hoffentlich so fit machen, dass erstmal ein paar Jahre Ruhe ist.
Die Bahn wird jetzt zumindest sehr genau gucken, wie das Konzept jetzt funktioniert. Sie plant nämlich eigentlich in den nächsten 7 Jahren um die 40 Generalsanierungen. Ein Vorwurf an die Bahn, den man recht häufig zu hören bekommt, ist, andere Länder investieren pro Kopf viel mehr in die Bahn. Kein Wunder, dass das hier alles nicht klappt.
Ist auch nicht falsch. Wir haben da mal ein paar Zahlen für euch. Die Allianz pro Schiene, ein Bahnlobbyverband, hat diese Woche neue Zahlen rausgegeben. 115 Euro pro Kopf hat Deutschland als Land in die Bahn demnach investiert. Das ist 1 Euro mehr als im Jahr zuvor. Damit liegen wir zwar vor so Ländern wie Frankreich oder Italien, aber viele Länder geben deutlich mehr aus. Die Schweiz zum Beispiel rund 3-mal so viel, fast 480 Euro pro Person. Davor liegt nur noch Luxemburg. Insgesamt liegt Deutschland im hinteren Mittelfeld.
Ich habe heute Morgen noch so einen Post gesehen von den Kolleginnen und Kollegen von Quarks vom WDR, dem Wissenschaftsmagazin. Die haben konkret zum Vergleich Deutschland-Schweiz gesagt, ja, die geben viel mehr pro Kopf aus. Aber die müssen auch ständig Tunnel in die Berge bauen und instand halten. Das ist etwas teurer, als Schienen einfach so auf dem platten Land zu verlegen. Also mal so als ein Aspekt noch dazu.
Sind aber ja auch viel kleiner und ändert ja auch nichts daran, dass viele Länder mehr investieren als Deutschland. Und es geht hier bei uns um einen Investitionsstau von 92 Milliarden Euro. Das hier ist heute, wir haben nachgezählt, die 796. Ausgabe der News Junkies und gleichzeitig die letzte.
Der tägliche RBB 24 Inforadio Nachrichtenpodcast, der endet heute. Und da sind wir euch natürlich eine ausführliche Begründung für schuldig. Deswegen haben wir mit Norbert Hansen gesprochen. Das ist einer der Redaktionsleiter im RBB 24 Inforadio und zuständig für die News Junkies.
Zunächst muss ich sagen, die Entscheidung ist uns wirklich sehr, sehr schwer gefallen, weil wir ja in der Programmleitung den Podcast natürlich sehr, sehr lieben und es ein tolles Format ist. Aber jetzt kommt das große Aber. Es muss ja einen Grund geben. Eigentlich sind die News Junkies zu dünn ausgestattet. Personell müssten wir das Doppelte drauf tun, wenn man es wirklich ernst nehmen will und sagt, die News Junkies, das Format wird so gut ausgestattet, sowohl von der Redaktion als auch von der Distribution her, um wirklich noch besser und vor allen Dingen auch erfolgreicher zu sein. Und das Geld haben wir leider nicht, die Ressourcen fehlen uns. Das hat auch mit der Gesamtsituation des RBBs zu tun, was natürlich auch auf RBB 24 Inforadio niederschlägt.
Was ist denn Distribution? Was heißt denn das bei einem Podcast? Also klar, wir kümmern uns hier zu zweit um den Inhalt und machen diesen Podcast fertig. Aber was ist Distribution dann?
Das ist ein weites Feld. Also andersherum formuliert, ein gutes Produkt auf den Markt zu werfen und denken, das funktioniert von alleine, das ist halt nicht so. Dafür gibt es viel zu viele Produkte, viel zu viele Formate, viel zu viele Podcasts. Das heißt, man muss immer winken und sagen, hallo, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir. Und das muss unterstützt werden und das muss auch personell unterstützt werden, dass man über Social-Media-Kanäle die einzelnen Folgen nochmal bewirbt, dass man Cross-Promos organisiert mit anderen Podcasts, die erfolgreich sind. Und das ist wirklich sehr, sehr personalintensiv und das muss permanent gemacht werden. Und das sind jetzt zwei Beispiele für eine gute Distribution.
Für andere Podcasts wird das ja aber gemacht. Wie entsteht denn so eine Entscheidung im RBB? Also wer entscheidet, zu welchem Thema, wie häufig was gemacht wird?
Letzten Endes entscheidet das jede Redaktion für sich selber oder jeder Bereich. Das heißt, wenn zum Beispiel Radio 1 oder die Kulturabteilung einen Podcast auf den Markt bringt unter dem Label RBB, dann liegt das erstmal in deren Belange. Die überlegen sich was, sagen, das passt zu uns, passt zu unseren Inhalten und da könnten wir vielleicht einen Podcast draus machen. So, jetzt gibt es aber auch eine Koordinationsstelle im RBB, damit jetzt nicht alle das Gleiche machen und alle die gleichen Zielgruppen bedienen. Das nennt sich Podcast-Zentrale oder auch die Audiodistribution. Die schauen halt schon, passt das alles vom Portfolio ins Gänze zusammen oder doppelt sich da was zu sehr? Und wie sind die Erfolgsaussichten? Also man muss einen richtigen Prozess durchlaufen, wo nochmal von anderer Seite im Haus gegengecheckt wird. Kann das funktionieren? Kann es nicht funktionieren? Also das ist nicht so, dass man einfach einen Podcast einfach publiziert und das war's dann.
Wie lange dauert so ein Prozess von einer Idee bis zu einer möglichen Ausstrahlung dann?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kann Wochen, Monate dauern. Wenn man jetzt was ganz Spezielles hat, was dann in Staffeln gedacht wird, zum Beispiel eine Podcast-Produktion mit 1, 2, 3 Staffeln. Das kann auch mal ganz, ganz schnell gehen. Also als Russland die Ukraine überfallen hatte, haben wir innerhalb von 3 Tagen einen Podcast auf den Markt geworfen. Alles ist anders. Das war aber in der Kooperation auch mit anderen, mit dem SWR, mit dem WDR. Und das ist auch noch ein gutes Stichwort. Der RBB alleine in dem digitalen, ja, weltweiten oder deutschsprachigen Raum, muss man sagen, hat da wenig Ressourcen. Das heißt, wenn man einen guten Podcast auch erfolgreich machen will, dann muss man kooperieren mit anderen Anstalten zum Beispiel oder mit Produktionsgesellschaften oder mit wem auch immer.
Und jetzt ist ja so, wir enden als Podcast. Trotzdem haben wir auch mehrfach diese Woche schon gesagt, bitte belasst euer Abo, bitte abonniert uns vielleicht auch, weil wir sind weg als tägliches Format und kommen nicht zurück aus einer Sommerpause, aber dann kommt ja was. Wie viel weißt du jetzt schon, wie viel kann man jetzt schon sagen über den neuen Podcast, der da kommt? Was ist da gerade in Planung?
Es wird, und das ist die gute Nachricht, ein Nachfolgeformat geben. Wann genau es starten wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das wissen wir auch noch nicht, weil es gerade in der Konzeptionsphase ist. Aber es wird sich natürlich weiter im News-Bereich bewegen, weil RBB 24 Inforadio, das sind normal News und Debatten und was damit zusammenhängt. Das heißt, im Herbst planen wir einen Start eines neuen Podcasts, auch wie der heißen wird. Das ist alles noch nicht klar. Aber das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass er nicht mehr täglich veröffentlicht wird. Und das liegt auch daran, weil das Geld, was wir haben, die Ressourcen, die wir haben, wollen wir lieber in weniger Ausgaben stecken, aber dafür die Ausgabe besser unterfüttern, dass die personell besser ausgestattet sind. Den einen Euro, den wir haben, können wir nur einmal ausgeben.
So, jetzt wäre also die Zeit für berühmte letzte Worte.
Das war's.
Ist ein Nachrichtenpodcast. Wir sind auf den Punkt. Ohne große Umschweife.
Trocken und seriös. Das war die letzte News Junkies Ausgabe. Wir sind Bruno Dietl und Gina Tonak und hören uns garantiert irgendwo an anderer Stelle wieder im RBB 24 Inforadio oder sonst in den RBB Radios oder Podcasts. Und wir sagen jetzt erstmal einfach, macht's gut.
Tschüss.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.